SRF 2 Kultur.
Niemand hätte damit gerechnet, dass es bei den Wahlen im Iran bereits im ersten Wahlgang einen Sieger gibt. Der moderate Geistliche Hassan Rouhani ist neuer iranischer Präsident. Die Freude ist nicht nur im Iran groß, auch im Ausland hegt man große Hoffnungen auf den neuen Präsidenten. Katrin Yülci.
Auch wenn der Revolutionsführer weiterhin die uneingeschränkte Macht im Iran hat, sei es doch entscheidend, wer Präsident sei, sagt Reinhard Schulze, Professor für Islamwissenschaften an der Universität Bern.
Das bedeutet immer auch gleichzeitig gegen den Revolutionsführer, gegen Khamenei Stellung zu beziehen, weil die Verfassung so etwas ist wie ein Raum, in dem man sich auch politisch gegen den Revolutionsführer äußern kann.
Hassan Rouhani war nicht der Wunschkandidat des Ayatollah Khamenei. Dass der neue Präsident seine Allmacht ankratzen werde, darüber brauche sich der Revolutionsführer aber keine Sorgen zu machen, sagt Reinhard Schulze. So gesehen sei auch Rouhani konservativ.
Konservativ heißt im Iran, das System, was sich dort etabliert hat, seit 1979 zu tragen, mit auch politisch mitzutragen, auch die Institutionen so zu organisieren, dass das System nicht gefährdet ist. Und insofern steht das Ordnungssystem überhaupt nicht zur Debatte im Iran.
Auffallend an dieser Wahl war das Thema der Minderheiten. In Iran leben rund 90% Schiiten. Zu den Minderheiten gehören die Sunniten, Christen, Juden und weitere Religionsgemeinschaften. Diese haben oft Unterdrückung erfahren und dürfen nun auf eine Besserung ihrer Situation hoffen.
Bei den Wahlen jetzt, 2013, ist das Thema Minderheiten sehr viel stärker in den Vordergrund getreten als noch 2009 oder gar 2005 bei den früheren Wahlen. Jetzt geht es auch darum, die Frage zu erörtern, wie stark Minderheiten politisch repräsentiert werden sollen. Also das Thema Minderheiten ist stark in den Vordergrund getreten und das deutet darauf hin, dass sicherlich auch das System ein Interesse daran hat, eine Art von Dezentralisierung der Ordnung durchzuführen, um den Minderheiten auch so etwas wie ein Partizipationsrecht zuzuweisen, damit es nicht zu irgendeiner Art von innenpolitischer Konfliktbildung kommt.
Größere Spannungen oder gar Auseinandersetzungen im Inland will man verhindern und das Augenmerk stärker auf Verbündete im Ausland richten. Das betrifft insbesondere Syrien, das für eine schiitische Koalition in Frage käme.
Der Syrienkrieg zeigt ja deutliche Spuren in Richtung einer Konfessionalisierung. Seitdem Bashar al-Assad die Hezbollah aus dem Libanon an Bord geholt hat, ist das Land im Grunde schiitische Partei geworden. Das heißt, Syrien ist im Grund trotz seiner etwas anders gearteten religiösen Ausgangslage aus der Außensicht heraus so etwas wie eine schiitische Macht geworden. Und damit ist es auch für den Iran klar, dass dieses Land Teil auch der, wie auch immer, angedachten schiitischen Koalition darstellt.
Bashar al-Assad hat die letzten kriegerischen Auseinandersetzungen nur dank der Unterstützung der schiitischen Partei des Libanon gewonnen, der Hisbollah. Assad wird wahrscheinlich versuchen, sich noch stärker an den Iran anzubinden, schätzt der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze die Situation ein. Er hoffe aber, dass der neu gewählte Präsident Hassan Rouhani die schiitische Karte nicht ganz so offensiv ausspiele.
Mit der Wahl von Rouhani, also dem sogenannten moderaten Kandidaten, da stellt sich dann die Frage, ob diese Koalition verhalten würde. Ich denke, viele Wählerinnen und Wähler im Iran haben ein großes Interesse daran, die ökonomische Situation zu verändern und zu verbessern und nicht durch eine Religionspolitik diese ökonomische Situation weiter in der desolaten Lage zu lassen, wie sie bislang besteht.
Reinhard Schulze, Professor für Islamwissenschaften an der Universität Bern, in einem Beitrag von Katrin Yülci. Die russisch-orthodoxe Kirche soll künftig besser vor Kritik, vor Hohn und Spott geschützt werden. Deshalb hat vergangene Woche die russische Duma ein sogenanntes Gotteslästerungsverbot verabschiedet, welches nach offizieller Lesart die religiösen Gefühle der Gläubigen besser schützen soll. Letztlich aber geht es bei diesem neuen Blasphemiegesetz wohl weniger um die Gefühle von Gläubigen, sondern vielmehr um die Machtstellung der konservativen russisch-orthodoxen Kirche. Ein Kommentar aus Moskau von Peter Giesling.
Gottesmutter Jungfrau, vertreib uns Putin.
Sie, die politisch-oppositionellen Pussy Riot-Frauen, haben mit ihrem Auftritt damals in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale wohl den eigentlichen Anstoß gegeben zur Schaffung des sogenannten Gesetzes gegen Gotteslästerung. Ihr Videoclip vor der umstrittenen russischen Präsidentenwahl war im Winter des vergangenen Jahres zum ganz großen Staatsskandal emporstilisiert worden. Und die russisch-orthodoxe Kirche selbst hatte zumindest indirekt die Klägerinnen und Kläger organisiert und auf allen Ebenen möglichst drastische Gefängnisstrafen für die oppositionellen Musikerinnen gefordert. Andere Kirchen hätten wohl aus christlicher Überzeugung mehr Milde gezeigt und den Frauen ihren Auftritt verziehen. Selbst Ministerpräsident Dmitri Medvedev meinte damals kleinlaut, wegen der vergleichsweise kleinen Ordnungswidrigkeit dürften die Sängerinnen nicht in ein Gefängnis gesteckt werden. Doch weit gefehlt. Zwei der Frauen stecken für 2 Jahre hinter Gitter, eine dritte ist nach mehreren Monaten entlassen worden, weil sich nachträglich herausgestellt hat, dass sie am umstrittenen Kirchenauftritt selbst gar nicht beteiligt gewesen war. Jetzt am Mittwoch in der Duma während der Beratung des sogenannten Gesetzes gegen Gotteslästerung standen die Pussy Riot-Frauen immer wieder im Zentrum der Diskussion. Russlands Justiz, so hieß es etwa, benötige noch bessere Instrumente, um die Gläubigen des Landes vor religiösem Hass zu schützen. Mit dem neuen Strafgesetz sind nun die drastischen Gefängnisstrafen für die Pussy Riot-Frauen wenigstens nachträglich etwas besser legitimiert worden. In ihrem Clip übrigens haben die Pussy Riot-Frauen keine Kirchenheilige, nicht etwa Gott kritisiert, sondern Putin und den kirchlichen Patriarchen. Vor allem aber Putin kritisiert hier niemand ungestraft so lautstark, jedenfalls nicht in einer Kirche. Und sie, die orthodoxe Kirche Russlands, ist heute wieder so regimenah, wie sie das auch während der Sowjetära war. Kommt das Regime etwa wegen seines autoritären Gehabes in die Kritik, so stellt sich die Kirche schützend vor das Regime. Aber auch umgekehrt. In der Schweiz, in Deutschland finden immer wieder intellektuelle Auseinandersetzungen statt zwischen Kirchenexponenten und Vertretern des Staates. Kirchenexponenten fordern dann oft mehr Toleranz, Staatsvertreter mehr Härte. In Russland finden kaum solche Diskussionen statt. Gezielte Täuschungen, Wahlfälschungen, die Korruption im Behördenapparat, unter denen die Bürgerinnen und Bürger leiden, die schlechte Sozialversorgung, sie sind für die Kirche Russlands kaum ein Thema. Hier ist es vor allem auch die Kirche, welche die Gesellschaft zu intoleranten Haltungen gegenüber vielen Randgruppen oder Minderheiten anhält und die sich selbst gegen jede Kritik verwahrt. Kürzlich ist so ein Bürger zu einer massiven Geldbuße verurteilt worden, weil er sich erlaubt hatte, die Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale wegen der kommerziellen Geschäfte, die sie betreibt, als Businesszentrum zu bezeichnen. Übler Nachruf gegenüber einer Kirche, hieß es. Orthodoxe haben kürzlich in Moskau demonstriert und die Darwinsche Evolutionstheorie in Frage gestellt. Und in der Moskauer Hochschule für Informatik und Physik ist kürzlich allen Ernstes ein Lehrstuhl für Theologie, konkret für russisch-orthodoxe Religion, eingerichtet worden. Institutionen, welche in Russland mit dem orthodoxen Kirchenapparat in Kontakt kommen, verbeugen sich oft vor diesem, aus opportunistischen Gründen, weil sich diese Kirche immer mehr auch als Element des staatlichen Machtapparates entpuppt. So sehr das Geläut der russisch-orthodoxen Kirchen die Herzen seiner Besucher zu öffnen vermag, nach den jüngeren gesellschaftlichen Auseinandersetzungen hier wäre man letztlich gut beraten, nicht darüber hinwegzusehen, welcher Geist insbesondere im Leitungsapparat eben dieser Kirche herrscht. Ein Erzkonservativer, der in manchen Belangen letztlich auch insbesondere christlich-altruistische Werte in Frage stellt. Diesen Geist zu schützen, gewissermaßen eine Allmachtstellung, das ist das Ziel des eben im russischen Parlament verabschiedeten Blasphemiegesetzes.
Russland-Korrespondent Peter Giesling. Eine geplante Gold- und Kupfermine auf den Philippinen bedroht die Menschenrechte, warnen die Schweizer Hilfswerke, Brot für alle und Fastenopfer. Katrin Uelci mit den Nachrichten aus Kirchen und Religionen.
Das gigantische Projekt in den Bergen von Tampakan sei ein Risiko für Natur und Umwelt. Ganz besonders gefährde es aber die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung, warnen Vertreter der Hilfswerke. Die Mine ist das Projekt einer Tochterfirma von Glencore Xstrata mit Sitz in Zug. Deshalb verweisen die Hilfswerke mit Unterstützung des Basler Bischofs Felix Gmür auf die Verantwortlichkeit des Rohstoffkonzerns. Die Firmen müssten helfen, die Rechte der Menschen zu schützen, egal ob hier in der Schweiz oder weit weg auf den Philippinen, mahnte der Basler Bischof. Die Würde des Menschen sei auf der ganzen Welt dieselbe. Aus christlicher Sicht dürfe das Streben nach Profit nicht über den Grundrechten der Bevölkerung stehen. Forderungen der Hilfswerke richten sich auch an die Schweizer Landesregierung, da der Mutterkonzern des Minenprojekts, Glencore Xstrata, seinen Standort in der Schweiz habe, müsse eine gesetzliche Regulierung eingeführt werden, die von Firmen verbindliche Standards in Sachen Menschenrechte verlangten. Keine Luzerner Passionsspiele. Die Suche nach Sponsoren sei nicht erfolgreich verlaufen, teilte die römisch-katholische Kirche Luzern mit. Die budgetierten 300.000 Franken kamen nicht zusammen, weshalb das Organisationskomitee nun die Reißleine zog und die Passionsspiele 2014 absagte. Stiftungen und Firmen hätten eine Unterstützung mit der Begründung abgelehnt, das Stück hätte einen zu religiösen Charakter. Das moderne Luzerner Passionsspiel, das vom deutschen Liedermacher Konstantin Wecker komponiert worden wäre, hat bereits im vorigen Jahr Proteste und Kritik ausgelöst. Katholische Gruppen hatten den Verzicht auf das Spiel gefordert, da die geplante Version ihren Vorstellungen des Leidens Jesu nicht gerecht geworden wäre. In Tschechien entsteht ein ganz besonderes jüdisches Museum. In insgesamt 10 Gemeinden werden derzeit baufällige frühere Synagogen oder Rabbinerwohnhäuser renoviert und zu Ausstellungsräumen gemacht. Ein Museum, das sich auf 10 Städte verteilt. Wer sich für jüdische Geschichte in Tschechien interessiert, geht bis jetzt ins Museum in Prag und vielleicht noch nach Theresienstadt. Wir wollen zeigen, dass es viel mehr interessante Orte gibt, sagt der Koordinator des Projekts Jan Kindermann. Dabei ist es kein Zufall, dass fast alle Synagogen, die jetzt zu Museumsräumen umfunktioniert werden, in kleinen Städten stehen. Dort gibt es seit dem Holocaust keine jüdischen Gemeinden mehr, die alten Gebäude sind als letzte Überbleibsel über die Jahrzehnte verfallen. Wir wollen deutlich machen, dass die Juden vor dem Krieg selbstverständlich zur Gesellschaft gehört haben, sagt Kindermann. Mit diesem Projekt soll das jüdische Erbe erhalten werden. Die Schriftstellerin und Erzählerin religiöser Geschichten Regina Schindler-Hürlemann ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Schindler begann für ihre eigenen 5 Kinder religiöse Geschichten zu schreiben. Sie hinterlässt mehr als 60 kleinere und größere Bücher für Kinder und Erwachsene, so auch die Nacherzählung der Bibel mit Gott unterwegs und die Bilderbuchreihe Religion für kleine Leute. Die Schriftstellerin hat sich neben der religiösen Erziehung auch für die Biografie der Heidi-Autorin Johanna Spiri interessiert und mehr als 20 Jahre lang deren Leben und Werk erforscht und das Buch geschrieben Johanna Spiri – Spurensuche.
Die Kurznachrichten aus Kirchen und Religionen und damit endet unser Blickpunkt Religion. Redaktion Katrin Ülci.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.